Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Kirsten Böttcher.
Rückblickend kommt es mir vor, als hätte Nadja, vielleicht sogar ohne es zu wollen, in diesen Nächten alles, was mein Leben zusammenhielt, verstellt. Vielleicht hatte Nadja auch gar keine Schuld und David und ich hatten uns von Beginn an auf eine hoffnungslose Idee eingelassen, die bei den Jeruschas noch nie funktioniert hat. Meine Großeltern wurden mehr oder weniger von der Willkür des Krieges zusammengeschweißt und bei meiner Mutter schien schon ein übermäßiger Glaube an das Irreguläre durch, als sie meinem Vater unerwartet das zweite Mal in der Baderstraße begegnete und ihn auserkor. Vielleicht ist es interessanter zu erzählen, wie alles begann. Also, nochmal von vorn.
Nochmal von vorn, Motto und ordnender Arbeitsauftrag von Rosa Jeruscha, der Ich-Erzählerin in dem neuen Roman der Münchnerin Dana von Suffrin, dessen Titel ebenfalls lautet Nochmal von vorne. Ich freue mich sehr, dass wir zum Start unseres Hörbuch-Podcasts hier und heute die Autorin begrüßen können. Schön, dass du Zeit für uns hast, liebe Dana.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Nur kurz viel zu wenig Worte zu deiner Vita, liebe Dana. Du bist gebürtige Münchnerin, Jahrgang 85, hast hier in München, in Neapel und Jerusalem studiert und 2017 promoviert mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft und Ideologie im frühen Zionismus. Zwei Jahre später kam schon dein Romandebüt Otto heraus, der übrigens grandios besprochen wurde, mehrere Preise gewann und du hast auch für den Bayerischen Rundfunk aus Otto ein Hörspiel entwickelt. Außerdem engagierst du dich als Stadtführerin und Kuratorin der Reihe Das politische Foyer in der Münchner Villa Stuck. Jetzt hast du einen zweiten Roman geschafft. Nochmal von vorne heißt er, ein sprechender Buchtitel, der vielleicht schon das Familienchaos bei den Jeruschas über drei Generationen spiegelt. Worum geht's in deinem Roman, Dana?
Das ist eine sehr gute Frage. Auf der Gegenwartsebene haben wir eine Ich-Erzählerin namens Rosa, die erfahren hat, dass ihr Vater gestorben ist und sich daraufhin auf die Suche nach ihrer Schwester begibt, Nadja. Und Nadja ist nicht wirklich verschollen, aber die zwei Schwestern haben sich ein bisschen entzweit und versuchen wieder zusammenzufinden. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Rückblenden, vor allem zurück in die 90er Jahre oder auch zurück in die Jugend des Vaters vor allem. Und eigentlich ist das, wie ich halt gerne schreibe, die Figuren entwickeln sich nicht so richtig, es gibt nicht so wahnsinnig viel Handlung und alle sind so ein bisschen in ihrem eigenen schrecklichen Chaos gefangen und finden nicht raus.
Und der sprechende Buchtitel nochmal von vorne, was rollt dieser Buchtitel alles auf? Was alles geht auf Neustart oder wird neu geordnet oder soll anders werden?
Also ich habe den Titel eigentlich als Arbeitstitel gewählt, als ich mit der Arbeit an dem Roman begonnen habe, was jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre her ist. Ich habe dann nach dem ersten Roman ziemlich schnell mit dem angefangen, mir wahnsinnig schwer getan. Und weil ich auch nochmal eine Familiengeschichte schreiben wollte, aber ein anderes Verhältnis angucken wollte, nämlich das zwischen Geschwistern, habe ich das so ein bisschen ironisch eigentlich nochmal von vorne genannt. Und ich war mir ganz sicher, dass wir dann im Laufe des Prozesses einen anderen Titel wählen werden. Aber der Verlag wollte dann doch den. Und dann habe ich das im Text auch an ein paar Stellen nochmal aufgegriffen. Und eigentlich ist das halt so ein bisschen vielleicht auch die Bewegung des Textes. Es geht halt eben nicht so dynamisch nach vorne, sondern alles rotiert immer. Alle drehen sich im Kreis und keiner kommt so richtig raus.
Dieses Aufrollen der Familiengeschichte der Jeruschas ist für die Protagonistin Rosa, Mitte 30, Single, Akademikerin, in diesem Fall auch ein Versuch des Aufrollens einer 100 Jahre umspannenden Vertreibungsgeschichte von Flucht und Traumata von jüdischen Verfolgten, die überlebt haben und später auch in der rumänischen Diktatur verfolgt wurden, also ein Jahrhundert der Extreme, das quasi ja verkörpert wird durch Rosas Großmutter Zsa-Zsa. Der Begriff Jahrhundert der Extreme fällt ja auch in deinem Buch. Was bedeutet die Figur der Zsa-Zsa für die Figuren und was bedeutet Zsa-Zsa für dich?
Zsa-Zsa ist die Großmutter der Ich-Erzählerin und natürlich auch der verloren gegangenen Schwester. Und Zsa-Zsa ist so eine Figur, die auch von Rosa ein bisschen als, ja, wenn man so will, die Allegorie des Jahrhunderts verstanden wird. Und eigentlich ist sie aber einfach eine alte Dame, die im Altersheim lebt, schon ein bisschen Richtung Demenz abgebogen ist. Und es wird natürlich ironisch gebrochen. Die hat natürlich die ganzen Schrecken des 20. Jahrhunderts miterlebt und ist davon sicher auch ganz stark beeinflusst, aber eben nicht nur. Also sie ist trotzdem noch eine eigenständige Person.
Das beantwortet jetzt wahrscheinlich schon meine nächste Frage. Wir lesen ja bei dir eine Art Erinnern oder auch Gedenken auf familiärer und dann auf geschichtswissenschaftlicher Ebene sozusagen. Wie verbindet sich das für dich oder vielleicht auch gerade nicht?
Im Roman gibt es ja verschiedene Ebenen. Es gibt auch so eine historische Ebene, in der eben historische Anekdoten eingeflossen sind und die aber auch nochmal so eine andere Textsorte sind. Und das ist sozusagen der Kunstgriff, um zu zeigen, dass diese Figuren eben keine Inseln sind. Die sind nicht isoliert, sondern die sind eben in einer Gesellschaft und in einer bestimmten Epoche aufgewachsen und an die sind sie rückgebunden, ob sie wollen oder nicht. Also was ich eigentlich immer in meiner Arbeit versuche, ist zu zeigen, wie sich sozusagen das ganz große historische Ereignis, das in die Geschichtsbücher eingeht, wie sich das in so ganz kleinen, trivialen Details zeigt.
Humor sei für dich Bewältigungsmodus und Waffe zugleich, hast du mal geschrieben. Deine beiden Romane, beziehungsweise reden wir jetzt nur mal von nochmal von vorn, reizt dauernd zum Lachen, nicht selten vielleicht auch zum schwarzhumorigen, galligen Lachen, das einem im Hals stecken bleiben kann. Was bedeutet dir diese Waffe Humor? Warum witzig sein?
Ja, ich sehe das wirklich so ein bisschen wie Freud, das sagt, der Humor hat die Funktion, ich paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen schlecht, aber sozusagen die Unverlässlichkeit des Ich wiederherzustellen. Also wir haben ein Ich, das von außen angegriffen wird und Humor ist eben das einfachste und beste Mittel, diesen Angriff abzuwehren. Und ich versuche das sowohl im Leben als auch in der Arbeit zu berücksichtigen.
Also nicht nur dein Witz, auch viele Stilmittel von dir konterkarieren ja humorvoll und ganz wunderbar diese schweren Themen in deinem Roman. Zum Beispiel hat mich total zum Lachen gebracht dein temporärer Kommata-Erzählstrom, so will ich das mal nennen, wenn seitenweise quasi kein Punkt kommt. Oder auch dein ironisches Spiel mit den Stereotypen, also zum Beispiel diese Eigenschaftszuschreibung, der jüdische Mann habe Verstopfung oder der Rumäne sei immer ein Hysteriker. Gibt es etwas, was dir am Schreiben bei diesem zweiten Buch am meisten Spaß gemacht hat?
Wirklich diese langen Teile, von denen du gesprochen hast, also diese ewig langen Bandwurmsätze, in denen sich dann auch die Stimmung ganz oft immer ändert. Also die sind ja häufig auch aus einer kindlichen Perspektive erzählt und ungeordnet und sowas macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ja, ich glaube, was mir am meisten gefällt, ist immer die völlig gescheiterte Kommunikation zwischen Menschen und keiner versteht sich so richtig und jeder hat Recht und jeder hat Unrecht. Das ist eigentlich so eine Situation, die ich sehr typisch finde und die ich sowohl tragisch als auch komisch finde und deswegen schreibe ich darüber gerne.
Und jetzt als Kontrast ist dir etwas sehr schwer gefallen in diesem Roman.
Der Roman hat ja diese verschiedenen Ebenen und die Gegenwartsebene ist mir auch schwer gefallen. Da habe ich, mein Lektor hat die mir vielmehr viermal rausgeschmissen und das ist jetzt, glaube ich, die fünfte, wenn ich richtig zähle, die fünfte Version. Und ich meine, das ist natürlich dann für mich auch interessant, so eine Arbeit zu sehen. Ich schreibe dann irgendwie 100 Seiten und dann sagt er, ja, das ist wirklich alles sehr nett, Dana, aber passt überhaupt nicht, fang nochmal an, nochmal von vorne.
Und das ist das Stichwort für einen Auszug aus deinem Buch, frisch eingelesen von der Schauspielerin Xenia Thieling, die sicherlich vielen Lesungsfans vertraut ist, weil sie oft bei uns in den Radiotexten liest. Aber man kennt Xenia Thieling auch beispielsweise aus der bayerischen Erfolgsserie Servus Baby. Wir hören Kapitel 11, dem ich noch die Kontextinfo vorausschicken möchte, dass eben nicht nur vor kurzem der Vater der Ich-Erzählerin Rosa verstorben ist, sondern dass Mutter Veronika auch schon seit einigen Jahren tot ist, wahrscheinlich irgendwo vor Koh Samui ertrunken. Genaueres zu eruieren gestaltet sich für Rosa schwierig. Los geht's mit Xenia Thielings Lesung aus »Nochmal von vorne« von Dana von Sofrin.
Es wird wieder eine Beerdigung geben. Wieder werden Nadja und ich zu städtischen Ämtern gehen, Formulare ausfüllen, Gegenstände aussuchen, Urkunden abheften. Wir werden wieder auf dem Nordfriedhof stehen, unsere Schuhspitzen in den Kieselboden bohren, die Arme verschränken und versuchen zu verstehen, was die längliche Holzkiste mit uns zu tun hat. Anders als vor 7 Jahren wird aber wenigstens ein Leichnam im Sarg liegen. Anders als bei unserer Mutter. Denn von ihr war kein Fetzen Stoff übrig geblieben. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Und theoretisch bestand, so dachte ich zumindest manchmal, die Möglichkeit, dass sie von Koh Samui aus auf Koh Tan oder auf das Festland geschwommen war und Achim vielleicht einfach vergessen hatte und uns dann etwas später auch. Und wer weiß, vielleicht hatte sie sogar irgendwo ein sogenanntes neues Leben begonnen. Achim selbst war mit dem regulär gebuchten Flug zurückgekommen und wir konnten nie begreifen, ob er sich keinen anderen Flug hatte leisten können oder einfach seine verdienten Urlaubstage absitzen wollte. Denn die Hotels auf Koh Samui lassen sich genauso wenig stornieren wie billige Flüge und er hatte schließlich auch für unsere Mutter alles zahlen müssen. Nach seiner Rückkehr versuchte er ein paar Mal, mich zu erreichen und sprach mir auf die Mailbox. Und dann wollte er mich sogar treffen, um über alles zu reden. Aber ich hatte wirklich kein Interesse daran, mehr über das spirituelle Leben meiner Mutter zu erfahren. Denn alles, was es über unsere Mutter zu wissen gab, wusste ich schon. Auch ich hatte mit den thailändischen und den deutschen Behörden telefoniert. Und wir trafen uns erst 2 oder 3 Wochen nach seiner Rückkehr auf einen Café. Er trank Matcha Latte. Und Achim wirkte nicht besonders traurig, wie ich enttäuscht feststellte. Er sagte, dass es seiner Philosophie und Lebensanschauung entspräche, allen Menschen die Freiheit zuzugestehen und sie gehen zu lassen, wenn sie es möchten. Und ich sagte, Moment, vielleicht wollte sie gar nicht gehen? Vielleicht ist sie einfach ertrunken? Vielleicht hatte sie ja einen Krampf oder so? Und er sah mich aufmerksam an und sagte, das mache seiner Auffassung nach keinen Unterschied. Und so begriff ich, dass ich von Achim wirklich nichts zu erwarten hatte. Und dann erzählte er mir, er mache jetzt noch mehr Yoga als vorher und ginge morgens 7 in die Ashtanga-Stunde, wo man, wie er mir erklärte, eine spezielle Abfolge und sogar Kopfstände übte. Und tatsächlich sah Achim ziemlich sehnig aus und auch braun gebrannt. Er war sozusagen in allem das genaue Gegenteil meines Vaters. Die einzige Gemeinsamkeit bestand darin, dass auch seine Kleidung ein bisschen schäbig wirkte. Er trug ein T-Shirt, das am Saum ausgefranst war und auf dem irgendein Quatsch stand, Miami 1994 oder so. Aber mir war natürlich sofort klar, dass das keine wirkliche Gemeinsamkeit mit meinem Vater war. Denn Achim trug, wie alle Schwabinger Linksliberalen, absichtlich dieses Zeug, damit niemand auf die Idee kam, er könne sich aus materiellen Gütern etwas machen. Und diese Leute wie Achim dachten sogar, mit den dummen Shirts könnten sie die Tatsache, dass ihnen 2 oder 3 geerbte, wahrscheinlich arisierte Altbauwohnungen in bester Lage gehörten, verbergen. Ich hätte Achim gerne gefragt, wie er sich allein auf dem Flug von Bangkok nach München gefühlt hatte, mit 2 riesigen Koffern. Einem voller spiritueller Ratgeber, Strandtücher und Vitaminpräparate. Im Urlaub wollte er mit Fachbüchern nichts zu tun haben, sagte er. Und dann noch der große gelbe Rollkoffer meiner Mutter, die ihn mit weißen Kleidern, Romanen und Kosmetik gefüllt hatte, was ich wusste, weil er ihn mit ins Café brachte. Und David und ich mussten zu Hause alle möglichen Zahlenfolgen durchgehen, um das Schloss aufzubekommen. Und natürlich war weder Nadjas noch mein Geburtstag der korrekte Code, sondern ihr eigener. Als wir uns verabschiedeten, gab Achim mir die Hand, dann ging er die Buttermilcher Straße Richtung Isartor herunter und ich lief Richtung Viktualienmarkt. Und mich überkam das starke Bedürfnis, meine Schwester anzurufen. Und als sie beim 2. oder 3. Mal abhob, sagte sie sofort, dass sie sich informiert hätte und wir mit der Beerdigung noch warten sollten. Schließlich müsse noch irgendein Institut unsere Mutter für tot erklären. So sei das, wenn kein Leichnam auffindbar sei. Und dann unterbrach ich sie und fragte, ob wir wirklich über die technischen Details sprechen müssten und was das für ein Institut sein solle. Mir sei jedenfalls noch kein Institut zur Auffindung verschwundener Mütter im Golf von Thailand bekannt. Und Nadja wurde still und sagte, so habe sie es nicht gemeint. Sie meine nur, dass niemand wisse, wie es weitergehe, denn unsere Mutter war noch keine 2 Wochen tot, beziehungsweise für immer verschwunden. Und dann schwiegen wir kurz. Und irgendwann fragte ich sie, wie das alles überhaupt sein könne. Unser Vater und sein Krebs, den er damals zum ersten Mal hatte, und unsere Mutter und Koh Samui und du, Nadja, sagte ich, ich weiß nicht einmal, wo du steckst. Und sie sagte, mit Natalie in Hohenschäftlern, wo sonst? Und ich wusste überhaupt nicht, wer diese Natalie war. Und mir drehte sich schon der Kopf von Achim und seinen sehnigen Armen und gebräunten Händen, die das Glas mit der Matcha-Latte wie ein Vögelchen hielten. Und natürlich von Nadja und ihrer müden, gleichgültigen Stimme. Und dann verabschiedete ich mich. Die Beerdigung, die natürlich keine Beerdigung war, weil man eine verschollene Person erst nach 10 Jahren für tot erklären lassen konnte, fand ein paar Wochen später auf so einem seltsamen Waldfriedhof statt, den David im Internet gefunden hatte. Wir mussten erst abwechselnd und dann gemeinsam eine hässliche, grüne, leere Urne vor uns hertragen und kam uns dabei wie Betrüger vor. Aber die eigentlichen Betrüger, fand David, waren die Leute vom Bestattungsinstitut, die uns eine Unsumme dafür zahlen ließen. Aber wir waren zu müde, um uns aufzuregen. Und außerdem hatte David die Rechnung beglichen, weil Nadja und ich auch damals schon kaum Geld hatten. Und Mamas dicke Freundinnen weinten und ihre Eltern, die wir kaum wiedererkannt hatten, standen ratlos an der Seite und ganz zum Schluss fragten sie uns, ob wir Geld bräuchten, und wir schüttelten den Kopf und sagten, nein, wir sind schon 30, und keiner widersprach uns, obwohl wir unmöglich beide gleich alt sein konnten, was eigentlich auch alle wussten, denn obwohl meine Mutter den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen hatte, hatte unser Vater ihnen doch im Abstand von 4 Jahren Karten zu unserer Geburt gesendet. Das waren ganz schmucklose Kärtchen gewesen, auf denen nur unser Name stand und die unsere Mutter für ihre Freundinnen hatte drucken lassen und für die Familie unseres Vaters. Denn damals wusste sie noch nicht, wie viel Ärger ihr diese Familie bereiten sollte. Zum Beispiel Jaja, die sich absichtlich ihren Namen falsch merkte, obwohl er ja klar und deutlich zum Beispiel auf den Karten stand. Auch die Schwester unserer Mutter kam. Und zumindest sie war leicht wiederzuerkennen, weil die beiden sich sehr ähnlich sahen. Auch wenn man das unserer Mutter nie im Leben hätte sagen dürfen. Denn sie hatte ihre Schwester immer verabscheut. Und wir haben sie deshalb nur ganz selten gesehen. Irgendwann, zu Weihnachten, hatte sie uns ein Paket mit selbstgestrickten Pullovern geschickt. Und als unsere Mutter den Karton fand, wurde sie blass und rief entsetzt, dass die Pullover das Geschmack und gleichzeitig gedankenloseste Geschenk der Welt seien. Und unser Vater trat hinzu und schaute. Er war ein bisschen gerührt. Er hob die Pullover hoch und hielt sie gegen das Licht, um die Maschen zu betrachten. Und dann sagte er, »Die Mädchen sind noch zu klein, aber das sind doch ganz normale Pullover. Es wäre schade, sie wegzuwerfen.« Unsere Mutter riss unserem Vater die Pullover aus der Hand und stopfte sie in die Mülltonne. Und dann lief sie zu dem Karton und riss die Laschen auf und rupfte das Etikett mit der Absenderadresse ab. Und währenddessen ging mein Vater zum Mülleimer und holte die beiden Pullover, die jetzt von Kaffeesatz getränkt waren, aus der Mülltonne und tropfte alles voll. Und meine Mutter schrie ihn an, er solle die hässlichen Pullover wieder dorthin tun, wo sie hingehören. Und mein Vater rief, sie sei grausam, sie sei rachsüchtig, sie könne nie vergeben und die armen beiden Pullover könnten überhaupt nichts für die dummen Streitereien zwischen ihr und Andrea. So hieß die Schwester meiner Mutter. Und überhaupt, ergänzte unser Vater, seien diese Pullover nichts als Beweise ihres guten Willens, ganz egal, was sie vorher gesagt haben soll über uns. Und wer eine kleine Schwester mit einem so guten Willen habe, dürfe erst recht nicht so grausam sein. Aber meine Mutter sagte, dass sie nun wirklich nicht verstehe, wieso ausgerechnet er ihr Grausamkeit vorwerfe, nach allem, was sie von dieser sogenannten Familie zu ertragen gehabt habe. Und dann fragte sie ihn zischend, ob er sich etwa nicht mehr daran erinnern könne, was genau Andreas Worte waren, nachdem sie meinen Vater zu Hause vorgestellt habe. Und mein Vater sagte, er könne sich wirklich nicht genau erinnern, außerdem habe er damals noch nicht so gut Deutsch gesprochen wie heute, und Andrea sei ja erst Anfang 20 gewesen, und offensichtlich habe sie ihren Fehler bereut und hoffe auf ein Zeichen der Vergebung. Meine Mutter schüttelte nur noch den Kopf. Ich stand bei der Beerdigung mit Nadja am Rand. Keine von uns hatte Lust, zu nahe am Geschehen zu sein. Und ich weiß noch, dass alle uns ein bisschen anguckten. Ich glaube, weil Nadja nichts Schwarzes trug, sondern ein viel zu teures, geblümtes Dolce & Gabbana-Kleid und Stilettos. Und dazu eine Marc Jacobs-Sonnenbrille. Und damit sah sie wirklich eher aus wie eine der bösartigen Modejournalistinnen, die ab Mai in den Schwabinger Straßencafés saßen und Gift verspritzten und über alle Passanten herzogen und 20 Jahre jüngere Männer anbaggerten. Achim, der zu seinem scheußlichen, zu engen Akademikerjackett abgetragene Flipflops aus Leder trug und ein elendes Sträußchen Ranunkeln in der Hand hielt, war von Nadja gleich wortlos zurückgewiesen worden, als er ihr kondolieren wollte. Und dann hatte er gesagt, wie merkwürdig, heute wäre ihr Geburtstag gewesen. Und Nadja hatte sich einfach weggedreht und dann zu mir nicht allzu leise gesagt, dass sie diesem Tantra-Freak auf gar keinen Fall die Hand geben würde. Und ich antwortete, dass ich vor 5 oder 6 Tagen mit ihm Kaffee trinken gewesen sei und er schon ganz okay wäre. Und Nadja sagte, an dem Typen sei nichts okay. Was soll an jemandem okay sein, der mit Lederflipflops auf einer Beerdigung auftaucht? Und ich sagte, »Nadja, dein Outfit ist auch nicht gerade klassisch. Und Nadja sagte, das sei auch das Letzte, was unsere Mutter sich gewünscht hätte. Und solche Konventionen hätten für sie nie eine Rolle gespielt. Und natürlich fiel uns beiden auf, wie idiotisch ihr Argument war. Und ich hatte danach keine Lust mehr, neben ihr zu stehen. Also ging ich mit David zu Achim, denn unser Vater war nicht gekommen. Und auf die Verwandtschaft unserer Mutter, die in Lodentracht gekommen war und weinte, hatte ich auch keine Lust. Und Achim sah mich an, als hätte er lange auf mich gewartet. Nadja stand den Rest der Beerdigung abseits und sah aus wie eine dieser wütenden, übergroßen orangen Blüten, die manchmal in Hotellobbys stehen. Und plötzlich fiel mir wieder ein, dass Nadja die schrecklichste Schwester der Welt war. Schon als Kind wollte sie nie zu unserer Familie gehören. Und später, nach der Scheidung, hatte sie, wenn wir unsere Mutter im Café trafen, stundenlang die Augen verdreht, sodass die anderen Leute begannen, uns anzusehen. Aber Nadja war das natürlich egal. Unsere Mutter auch. Und während unsere Mutter uns von ihren Zukunftsplänen erzählte, wie zum Beispiel der Idee, eine Ausbildung zur Pflegehelferin im Harlachinger Krankenhaus zu machen, zu der sie eine mehrstündige Infoveranstaltung in mehreren Sprachen besucht hatte, hörte Nadja gar nicht zu und ich umso aufmerksamer. Und während Nadja alles spöttisch abtat, befürwortete ich immer alles und beglückwünschte unsere Mutter sogar zu ihrem Mut, noch einmal einen anderen Pfad einzuschlagen, wie man sagte. Aber dann kam alles ganz anders, denn sie hatte Achim kennengelernt und musste plötzlich doch kein Geld mehr verdienen und für ihren Unterhalt sorgen, weil sie quasi sofort bei Achim in der Hohenzollernstraße einzog. Und dann machte sie nur eine Ausbildung zur Yogalehrerin, für die sie schon zu alt war und die 3.600 Euro kostete. Und Nadja sagte nur, du spinnst wohl, du kannst ja einfach wie die anderen reichen Ehefrauen den ganzen Tag bei Dallmayr abhängen. Woraufhin unsere Mutter protestierte und sagte, erstens sei sie gar keine reiche Ehefrau und zweitens würde ein bisschen weniger Zynismus Nadja ganz gut zu Gesicht stehen. Na, Nadja, was hast du denn schon aus deinem Leben gemacht? Ich hatte in deinem Alter schon 2 Töchter, uns und eine Doktorarbeit. Und Nadja sagte, die Doktorarbeit hast du aber nie fertig geschrieben, also zählt das überhaupt nicht. Eine abgebrochene Doktorarbeit ist einfach keine Doktorarbeit und vielleicht sogar schädlicher als eine Doktorarbeit, die man gar nicht erst begonnen hat. Und unsere Mutter sagte wieder, was hast du denn vorzuweisen? Und Nadja gähnte. Und ich begann, unsere Mutter für ihre Initiative zu loben. Und unsere Mutter sprang plötzlich auf und legte ihr linkes Bein auf den Tisch. Und jetzt sahen uns die Max-Vorstädter Väter in Elternzeit wirklich erstaunt an. Und dann legte unsere Mutter ihren Oberkörper über das Bein und hielt den Fuß mit den Händen umfasst. Dabei rief sie, dass sie jetzt so beweglich sei. Gar nicht schlecht für Mitte 50. Und Nadja schüttelte den Kopf und ich bat meine Mutter leise, wieder das Bein herunterzunehmen. Und das waren die Rollen, die wir in dieser Familie hatten. Ich versuchte, alle zu versöhnen. Nadja brachte alle auseinander. Und woher das kam, wusste ich allerdings auch nicht. Herkunft, Geschichte, Charakter? Ich weiß noch gut, wie verstört ich von diesen Treffen jedes Mal nach Hause kam. Aber immerhin wartete dort David auf mich. Und er ließ sich immer alles ganz genau erzählen, während er mir Tomaten schnitt und ab und zu das Messer aus der Hand legte, um mit seinen Knöcheln über meine Wange zu streicheln. Und natürlich lachte er viel über Nadja und meine Mutter, vor allem über Nadja, der er nur ein- oder zweimal begegnet war und die er, wie gesagt, nicht leiden konnte, weil er Histrioniker nicht ertrug, sagte er. Und weil ich wusste, dass ich später in seinen Armen einschlafen würde und dass neben mir jemand lag, den ich wecken durfte, wenn mir eine der schrecklichen Geschichten von früher einfiel, kam mir alles gar nicht so schlimm vor. Und Davids riesiger, sanfter Körper war mir immer mehr wie eine Art Schutzschild gegen die Welt erschienen. Aber das alles war natürlich lange her, denn David hatte mich verlassen und das war der Punkt, an dem ich spätestens einsehen musste, dass es bei uns Jeruschas wirklich nie so kam, wie wir es uns vorgestellt hatten. Jetzt stand also wieder eine Beerdigung an und es sah so aus, als würde ich diejenige sein, die sie plante und sich um alles kümmerte, weil Nadja für solche Dinge, wie sie sagte, einfach nicht die Richtige wäre. Aber das war gar nicht das, was mich wütend machte, sondern die Tatsache, dass sie nicht nach München kommen wollte, um alles in Ruhe zu besprechen, sondern mich nach Schäftlarn zitierte, wo sie natürlich bei Natalie wohnte und nicht in den USA oder Japan oder sonst wo. Ich hasse kaum etwas mehr, als in die Vororte zu fahren, die alle aus nass glänzendem dunklen Holz, hässlichen Vorgärten und großen Autos bestehen. Auch wenn Schäftlarn laut Nadja ganz anders ist. Es gebe dort sogar ein Barockkloster. Und außerdem sei Natalie hier aufgewachsen. Und als sie das sagt, habe ich sofort wieder das Gefühl, das Nadja mir immer schon gegeben hat. Als würde ich sie stören, wie ich sie in unserem Leben schon 1000 Mal gestört habe.
Xenia Thieling las das 11. Kapitel aus »Nochmal von vorne«, dem neuen Roman der Münchnerin Dana von Sofrien, der diesjährigen Gewinnerin des Bayern 2 Wortspielepreises. Liebe Dana, ich habe gelesen, du hattest bis vor kurzem einen recht ironisch angelegten Instagram-Account, den du nun gelöscht hast. Und das hat mehr oder minder direkt mit dem israelbezogenen Antisemitismus zu tun nach dem 7. Oktober. Vielleicht kannst du davon kurz erzählen?
Ja, ich habe den Account schon gelöscht, aber das hatte mehrere Gründe. Also ich finde insgesamt einfach Social Media wirklich völlig toxisch. Ich finde, das ruiniert einem die Laune. Für mich ist das auch nicht gut. Aber ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Text geschrieben, in dem es um Zionismus ging. Der war eigentlich sehr versöhnlich. Aber da habe ich dann auch mal kurz in die Kommentarspalte geguckt und da war wirklich wieder so Mord und Totschlag. Die Leute lesen ja auch überhaupt nichts. Also das sind eben diese blöden Affekte, die Social Media bedient. Nichts wird fertig gelesen, alles wird irgendwie auf Slogans reduziert. Und es funktioniert ja auch einfach so, dass die Leute sich empören sollen. Und ich meine, ich glaube, man sieht ja auch gesamtgesellschaftlich, was das für einen Schaden gebracht hat. Deswegen versuche ich das jetzt gerade wirklich nur rein funktional zu nutzen und mich nicht auf Streit einzulassen, weil es sowieso nichts bringt. Also wenn mir irgendjemand eine Person, die durch eine Instagram-Story von irgendwas Richtigem überzeugt wurde, vorstellen kann, dann überlege ich es mir, dann komme ich zurück.
Du bist jetzt erstmal extrem beschäftigt die nächsten Wochen, nicht nur in Leipzig auf der Buchmesse, glaube ich, sondern du tourst mit deinem Buch durch ganz Deutschland die nächsten Wochen. Aber ich weiß, du schreibst schon wieder an was Neuem, an einem neuen Roman. Bleibst du denn in Richtung Familienroman oder Science-Fiction oder was ganz anderes? Oder magst du schon was sagen?
Also Science-Fiction wahrscheinlich nicht. Nee, ich schreibe gerade so eine Art von Love-Story. Aber da spielt natürlich die Familie auch wieder eine wichtige Rolle. Und auch insgesamt versuche ich, also sozusagen nicht nur das Individuum anzugucken, sondern auch die kollektive Funktion von solchen sozialen Institutionen wie Familie, Beziehung, vielleicht Ehe, mal gucken, wo wir rauskommen.
Bring das neue Buch gern wieder mit zu uns. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für die Einblicke, liebe Dana von Sofrien, Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Die Regie für die Lesung hatte Marlene Breuer, Ton und Technik Thomas Rombach und Wolfgang Lösch. Eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks, des Norddeutschen und Bayerischen Rundfunks 2024. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und die vollständige Lesung finden Sie als Hörbuch-Podcast in der ARD-Audiothek. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig mit unserer Begeisterung anstecken. Auf bald, sagt Kirsten Böttcher.